So, liebe Freunde, wer hat sie geschaut? Die 98. Academy Awards.
Ich nicht, ich war um 9 Uhr gestern im Bett.
Nee, ich hab's auch nicht geschaut.
Ich steig erst bei den 100. wieder ein.
Steven Gätjen, das muss man wirklich sagen. Ich gucke das schon seit 20 Jahren ungefähr, vielleicht sogar noch länger. Der macht's, glaube ich, seit 2002. Es gibt keinen Moderator, der in so einem Fach, ne, also fachspezifisch, so gut ist wie der. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Da laufen ja tausende von Leuten und innerhalb von 3 Sekunden muss der den einen fragen, dann kommt der andere. Ich denke mir immer so, jetzt weiß der gar nicht, wie der heißt, aber der weiß das. Der weiß, wo er mitgemacht hat und so weiter und so fort. Und gestern war wirklich heavy. Da sieht man dann auch mal wieder, live is live. Da gehen die meisten einfach vorbei. Die geben mittlerweile gar keine Interviews mehr und sowas. Und am schlimmsten sieht man dann so die Publicist, also die Pressesprecher und sowas, die da alles abbügeln. Da siehst du mal, wie krank das ist. Aber Steven Gätjen, genau, immer so, als wäre da irgendeiner, der da sagt, jetzt ist Schluss. Sowas gibt es aber im Fußball Gott sei Dank nicht. Und musst du gucken, was du bekommst. Und ich bin immer wieder beeindruckt.
Ich finde grundsätzlich Steven Gätjen, auch andere Sendungen, einer der besten Moderatoren, die wir haben in Deutschland.
Absolut. Ich bin jetzt nur, also richtig gut, ich bin jetzt gerade nur irritiert. Ich habe 3 Podcasts. Ich wusste gar nicht, dass ich im Cine-Podcast heute aufgeschlagen
Was
bin.
Haben wir letztes Mal? Hatten wir doch auch irgendein
Eurovision.
Eurovision. Ja, wir starten jetzt immer mit sowas Buntem.
Mit Popkultur.
Genau, okay. Das muss ja auch mal. Aber ihr habt doch irgendwann schon mal in eurem Leben die Oscars geguckt, oder nicht?
Nee, das ist mir immer zu spät. Auch Super Bowl ist mir, das ist mir immer zu spät. Ich schlafe dann schon. Ich bin wie so ein Igel. Ich schlafe früh ein, wache aber früh auf.
Ich habe nur gelesen, dass dieser Tischtennisfilm der Verlierer des Abends war.
Timothy Chalamet hat natürlich zur Unzeit Opa und irgendwas anderes noch beleidigt. Also die Opa. Und da wurden noch die Zettel abgegeben. Also das war noch in der Wahlperiode, sodass Michael B. Jordan auch völlig zu Recht gestern oder heute, wie auch immer, was ist das heute oder gestern, den Oscar gewonnen hat als bester Hauptdarsteller.
Schön, dass er nach seiner Basketballkarriere noch was gefunden hat.
Da machen wir jetzt nächsten Montag, können wir jetzt schon mal Spoiler machen, einen Polit-Podcast nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz nächsten Montag. Also bitte alle gut vorbereitet hier sein.
Ich denke, Kurt Beck macht's. Oder?
Ich sage ganz klar, Wahlempfehlung bitte nicht.
Ja, dann sind wir, glaube ich, vorbereitet. 4 Oscars sitzen hier. Aber eine Sache muss noch gesagt werden. Der Schnurrbart von Jannik Bakic, wo kommt das jetzt her?
Das wird mich jetzt wirklich auch
ist für eine Rolle.
Ja, genau.
Stimmt, ist für eine Rolle. Nein, ich dachte mir einfach mal was anderes.
Ja.
Und den lasse ich jetzt mal wachsen, mal gucken, was passiert.
Aber du wärst eigentlich eher so einer für so einen ganz schmalen, weißt du, so wie früher bei Fred Astaire oder sowas. Also ich finde, das steht dir.
So einer wie Charlie Chaplin.
Aber es ist schon sehr buschig, muss ich sagen.
Okay.
Also ein bisschen schmaler, versuch vielleicht, das doch mal.
Ja, okay, muss ich mal ein bisschen stutzen.
Dann. Aber bevor wir starten, was hat Claudia gesagt?
Ja, die ist sich auch noch nicht ganz schlüssig.
Ist noch nicht sicher.
Ich habe eben einen Möbelwagen gesehen.
Was so viel heißt wie, sie findet es doof.
Ich glaube, noch findet sie es doof, aber ich habe die Hoffnung, dass sie es irgendwann gut findet. Aber mal schauen.
Ihr geht ja jetzt in Frankreich Urlaub, vielleicht da als Franzose. Ne? Kannst du noch so eine Baskenmütze aufziehen?
Mhm. Und Baguette unterm Arm.
Genau. Und dann wird's laufen. Wir drücken dir die Daumen für den Schnurrbart. Ja? Zum ersten Mal eine Folge mit Schnurrbart. Das kann dann nur die beste aller Zeiten werden.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen zu Folge 106 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport aus den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Wir werden ein bisschen politisch und gucken auf eine Debatte der letzten Woche zurück. Deutschland hat zuletzt wieder über Atomenergie gesprochen, über die Rückkehr zur Atomenergie. Der Erste hier redet immer Nukleartext. Thomas Wagner.
Ich bin ja unweit des ehemaligen Kernkraftwerks in Mülheim-Kärlich aufgewachsen. Guten Morgen. Danke, Tobi.
Der Nächste ist der Brennstab von 4:3, der mit dem Reaktorschrei auf den Lippen. Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen.
Und dann haben wir noch einen, der strahlt immer. Der Oppenheimer von 4:3, unsere Uran-Datenbank. Yannick Barkic.
Dankeschön, schönen guten Morgen. Du bist unser Tschernobilly.
Ja. Ja, ich bin derjenige, der hier radioaktiv ist.
Genau.
Wir haben Teilchen, wunderbar. Streuselkuchen ist am Start.
Kirschstreusel auch noch.
Auch ja, noch. Hat Vicky auch noch mitgebracht. Es ist die früheste Aufzeichnung aller Zeiten, würde ich sagen.
Weil ich muss heute ausnahmsweise mal weg genau, und noch früher weg.
Genau, es ist 9.30 Uhr. Wir sitzen aber schon seit 10 nach 9 zusammen, haben uns über viele Dinge unterhalten. Hätten wir das mal aufgenommen.
Ne? Ja, und man muss sagen, es ist schon auch schön. Ihr seid ja, ich bin ja immer der Letzte, der kommt. Man kommt besser so rein, dieser Vibe, ne? Muss ich tatsächlich sagen.
Ich war aber überrascht, dass ihr heute um 9 Uhr schon hier wart.
Ja, ich fand nie, dass ich um 9 Uhr schon da war. Und hab Yannick Barkic gar nicht gesehen, weil ich so sauer war. Bei dir vor der Tür konnte man direkt, hätte man parken können. Ich laufe hier mit meinem dünnen Jüppchen durch die Kälte.
Ja, gut.
Ich musste halt die Regenpause ausnutzen. In Köln ist hier ständig Schauerwetter wie in Hamburg. Da muss man eben das 20-minütige Fenster ausnutzen, um hier hinzukommen.
Bis mit dem Rad wieder.
Natürlich.
Gab es vielleicht am Wochenende irgendein Fußballspiel, wo es nicht geregnet hat?
Ich habe das Gefühl, ich bin
durchgehend nass geworden.
Das muss man sowieso mal sagen, die Plätze aktuell, ne, die brauchen ja ganz dringend Länderspielpause. Also wie das am Freitag in Aachen aussah, in dem 16er, das war ja mehr so ein Kartoffelacker. Osnabrück ja sowieso, ich glaube, das tut den ganzen Plätzen der dritten Liga mal gut.
Aber jetzt mal eine ernste Frage dazu. Wie würdet ihr dazu stehen, wenn man durchgehend so in einem Kalenderjahr spielt, wie das ja die Skandinavier machen? Ist das, weil in der besten Zeit können wir nicht ins Stadion, weil da ist nichts.
Ja, ich glaube, das ist ja damals mal irgendwann gemacht worden, weil im Sommer die großen Ferien sind, wo alle weg sind. Also da sollte dann noch die Pause im Fußball sein. Ne? Aber eigentlich würde es bei den mittlerweile klimatischen Voraussetzungen Sinn machen, bei uns auch von März bis November zu spielen, wie in Skandinavien.
Ja, wobei du im Sommer schon auch heiße Wochen hast, da willst du jetzt auch nicht unbedingt Fußball spielen.
Ja, aber lieber so als bei minus 12 Grad.
Hier ist ja auch keine minus 12 Grad.
Ja gut, manchmal war es schon, es ist kalt, uselig. Ja.
Ist wahrscheinlich kostengünstiger, als den ganzen Winter eine Rasenheizung laufen zu lassen.
Tja, aber wer sind wir, dass wir das fordern?
Auf der anderen Seite, wenn du dir heute alte Aufzeichnungen anschaust, wo die früher gespielt haben, wirklich Schnee, guckt euch mal das Halbfinale Nottingham gegen den FC an, 79, das ist überhaupt das ist eine Schlammwüste. Aber es ist schon erstaunlich, dass sich alles professionalisiert hat, wie schlecht der Rasen immer noch teilweise ist, das muss man jetzt sagen.
Ja. Ja, du hast Aachen angesprochen, fand ich auch extrem. Dann am Samstag in Essen sah er allerdings ganz gut aus, obwohl da die Frauen ein paar Tage vorher noch gespielt hatten. Also das ist auch, glaube ich, immer von Ort zu Ort unterschiedlich, je nachdem, was sie für einen Greenkeeper haben.
Ja, und wie da die Sonne drauf kommt und auch der Wind und sowas, ne? Also das zählt ja auch wirklich. Es gibt doch auch irgendwie Stadien, hier Kiel ist doch immer der beste Rasen Europas oder sowas.
Weil da immer alles durchkommt. Die haben ja mittlerweile, früher waren die Stadien teilweise ja viel weitläufiger gebaut. Dadurch, dass es sehr eng ist und wenig Licht von oben reinkommt, ist das wohl auch ein Problem.
Und jetzt hat Wimmer gesagt, ich will den besten Rasen bespielen, deswegen geht er dahin. Aber mehr dazu später.
Ja, darüber sprechen wir auch noch. Ja, man fragt sich häufig, in der Bundesliga sehen sie eigentlich immer gut aus und in den Drittligastadien sind ja eigentlich auch Bundesligastadien. Warum ist es da nicht so?
Also die Bundesligisten wechseln ja teilweise nach 6 bis 8 Wochen wieder den Rasen aus. Dann ist der noch nicht mal richtig angewachsen. Also das ist auch ein bisschen mehr Schein als sein.
Ja, und die haben ja auch diese Beleuchtungsanlagen dann teilweise noch. Das bringt dann, glaube ich, auch was, ne?
Ist alles eine Frage.
Gut, lass uns mal jetzt das erste Thema.
Können wir mal mit dem Greenkeeper reden.
Rostock hatte auf jeden Fall einen neuen Rasen. Ne? Das war doch ein neuer Rasen.
Das weiß ich nicht. Hatten die neuen Rasen?
Ich glaube ja, das war ein neu verlegter Rasen und gewinnen 5:1 gegen den MSV Duisburg. Das war so das Kracherspiel vom Wochenende oder eines von vielen. Wir blicken erstmal darauf zurück mit unserem Reporter Michael Augustin. Der war nämlich da und erzählt uns mal, wie das war.
Liebe Leute, Grüße aus dem Ostseestadion. Ich bin noch an meinem Kommentatorenplatz, gehe gleich runter in den Ü-Wagen, mache da die Highlight-Zusammenfassung, weiß aber gar nicht, ob ich alle Highlights unterkriege. Es ist so viel passiert bei diesem 5:1 von Hansa Rostock gegen den MSV Duisburg. Das Führungstor durch Holt nach 79 Sekunden. Dann läuft Lobinger frei auf das Rostocker Tor zu Gürleje mit einer Monstergrätsche. Wenn er getroffen hätte, dann hätte das Spiel auch eine ganz andere Richtung einschlagen können. Le Beau verwandelt dann eine Ecke direkt zum 2:0. Rostock mega effektiv im ersten Durchgang. 4:1 steht zur Pause. 5:1, wie gesagt, der Endstand. Wenige Wochen nach dem 1:6 in Wiesbaden kassiert der MSV die nächste dicke Packung bei einem Aufstiegskonkurrenten. Und ich glaube, es wird auf Strecke nicht reichen, wenn man nur zu Hause stabil punktet. Und da sind die Duisburger wirklich eine Macht. Sie sind jetzt zum ersten Mal nach 28 Spieltagen nicht mehr in den Top 3 der Tabelle. Rostock ist auf dem Weg nach oben. Der Tag begann ganz schlecht. Magen-Darm-Grippe, Fieber. 4 Spieler haben Trainer Daniel Brinkmann abgesagt. Er musste seine Mannschaft ändern. Aber das, was die Mannschaft auf den Rasen gebracht hat, das war mit ganz viel Energie versehen. Rostock war sehr effektiv. Und Rostock wird bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen. Da bin ich mir sicher.
Ja, da können wir uns auch sicher sein. Kümmern wir uns erstmal ums Positive. Die Kogge, das ist natürlich wirklich, ja, da denkt man sich eigentlich, wann geht diese Ketchupflasche, dieser Moment, wo dann wirklich alles rauskommt, und vielleicht war das jetzt der Start.
Also ich bin ziemlich beeindruckt von Rostock, weil wenn man mal so sieht, vor dem Spiel war es ja schon eine enorme Drucksituation. Hätten sie dieses Spiel verloren, dann wären so viele Mannschaften weggezogen. Also Duisburg vorneweg, Essen hat gewonnen. Das war schon ein extrem wichtiges Spiel. Und du hast es richtig gesagt, Ketchup-Flaschen-Effekt, der war total da. Emil Holten funktioniert, über Naderi spricht keiner mehr. Und dann müssen wir natürlich über diese Ecke sprechen von Adrian Lebeau. Ich habe mich direkt an Mario Basler erinnert gefühlt. Eine direkte Ecke zu verwandeln, machen wenige mittlerweile. Ne? Früher in der Bundesliga war es häufiger der Fall.
Und das, obwohl ja eigentlich an den Ecken gar keiner mehr steht. Früher stand ja immer noch einer in der langen Ecke, der hätte rausköpfen können oder sowas. Ne? Oder
und du musst erstmal aus dem Winkel einfach das Tor treffen.
Aber hatte er wirklich vor, sie direkt zu verwandeln? Er wollte, glaube ich, Holten an, weil Holten lief ja ein und wäre ja eigentlich auch noch fast dran gekommen.
Also er wollte sie auf jeden Fall schnell ausführen, weil er gesehen hat, der Braune ist noch nicht bereit.
Eine Frage kurz an euch in die Runde. Meine Frage der Woche: Wer ist der einzige Spieler in der deutschen Fußballgeschichte, der in seinem Stadion von jeder Ecke, die es in diesem Stadion gab, einen Eckball direkt verwandelt hat?
Die Frage habe ich schon mal gehört irgendwo.
Das muss man sich mal vorstellen,
in der
mit links und mit rechts praktisch, ja, oder mit außen.
In der Bundesliga.
Wirklich? Okay, dann ist es aber was.
Dr. Hammer, Bernd Nickel von Eintracht Frankfurt hat von jeder Eckfahne im Waldstadion einen Eckball direkt verwandelt in der Bundesliga. Das ist sensationell.
Dr. Hammer?
Bernd Nickel, Spitzname Dr. Hammer, weil der so einen Schuss hatte. Mhm.
Also zwei mit links, zwei mit rechts wahrscheinlich.
Nee, der hat sogar, glaube ich, alle mit links geschossen, aber auch mit dem Außenrest. Ihr müsst euch das mal auf YouTube angucken.
Dr. Hammer gebe ich ein bei Google. Mal gucken, was da...
Ach ja. Bei Lebeau war es ja so, der hat ja sogar aus dem Stand die Ecke geschossen, ne? Das ist ja schon bemerkenswert.
Okay, aber das ist ja sowieso klar gewesen, hat ja leider längere Ausfallzeit, aber ist ja so ein wirklich talentierter Junge, der alles drin hat und scheint jetzt wieder völlig im Saft zu sein und wird sehr wichtig für Rostock. Also wenn der so funktioniert, so Ideen hat, Holten ist, glaube ich, 11 Saisontore jetzt hat er auf der Uhr.
Sowas,
ja. Ja, 11, 10 oder 11. Du hast gerade mit Naderi gesprochen, da hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis man seine Tore ersetzen konnte. Jetzt geht es darum, sich bereit zu machen für diese Crunch-Time. Und wenn man nur dieses Spiel sieht, und mit dem Start, was das Magen-Darm-Problem angeht, dann ist Rostock bereit für die Crunch-Time.
Vor allen Dingen haben sie ja 11 Unentschieden, also mit Abstand die meisten oben. Ne? Und das waren ja viele dieser Spiele, wo wir gesagt haben, eigentlich hätten sie es verdient gehabt zu gewinnen. Wenn jetzt so ein bisschen die Hose aufgeht, dann muss man ja ehrlich sagen, das hat ja auch was Psychologisches. Ne? Boah, wir haben 5 gegen Duisburg geschossen. Dann traust du dir vielleicht das auch mehr zu. Also die kommen, glaube ich, rechtzeitig jetzt in dieser Phase ins Rollen.
Man hat das auch nach dem Spiel gemerkt bei den Interviews. Daniel Brinkmann hat gesagt, wir sind bereit. Das muss ja schon so ein bisschen angsteinflößend sein, auch für die Konkurrenz. Ein Thema hat man abgehakt, was man zuvor hatte, so diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Das hatte man über Monate nicht geschafft, da mal einen zu schlagen. Jetzt hat man Essen geschlagen zu Hause, man hat Duisburg geschlagen zu Hause. Man merkt richtig, glaube ich, Rostock entwickelt jetzt so diese Wucht, worüber wir eigentlich schon so die ganze Saison drüber sprechen. Die ist jetzt da und ich glaube auch, dass Alex Klich, der war ja am Wochenende da mit seinem Groundhopper, dass der die erlebt hat im Stadion. Die werden wir dann am Freitag beim Tipico-Topspiel erstmals sehen, diese neue Geschichte.
Wird man sehen. Er war auch in Warnemünde zum Beispiel. Also es gibt ganz viel rund um Rostock, rund um die Kogge. Also es wird hochinteressant. Natürlich als Duisburger schaut man dann nicht so gerne rein in diesen Groundhopper, weil das ist dann schon echt, wir haben gerade von bereit gesprochen oder von bereit für diese Crunch-Time. Ich weiß nicht, wie viele Heimspiele der MSV noch hat. Aber wenn die alle gewinnen, ist es natürlich, das sind würde, sie trotzdem mit dabei.
Aber das reicht dann nicht.
Nee, aber die sind, glaube ich, in der Auswärtstabelle sind sie im Mittelfeld 9. oder 10. nur 17 Punkte in der anderen Abführung. Und immer wieder dann dich so aufzurichten nach so einem Arschtritt mehr oder weniger, das muss man auch erstmal packen.
Ja, vor allen Dingen, das hat ja dann auch was mit. Fußball ist ja manchmal doch dann ganz einfach, ne? Verlierst einmal 6-1, da kannst du noch sagen, heute ist alles gegen uns gelaufen. Aber wenn das zweite Mal passiert, dann schreiben alle drüber, du liest es jeden Tag und irgendwann nistet sich das in der Birne ein? Und die andere Frage ist ja auch, genauso wenig wie du davon ausgehen kannst, dass sie jetzt jedes Auswärtsspiel verlieren, das werden die MSV-Fans hoffen, dass du das umstößt, ist es ja nicht einfach gesagt, dass du jedes Heimspiel gewinnst, ne? Und eins gehört ja auch zur Wahrheit, sie spielen eine tolle Saison, aber wenn du die ersten 7 Spiele jetzt mal rausziehst, ist es ja seitdem eigentlich nur noch Mittelmaß. Natürlich wird am Ende dann alles zusammengezählt, das ist ja keine Frage, aber die Tendenz ist von all diesen Mannschaften, die oben sind, ja eigentlich am rückläufigsten.
Obwohl ich, Entschuldigung, sagen muss, wir waren ja beim letzten Heimspiel vom MSV und da haben wir über die letzten 35 Minuten gesprochen, wo der MSV wieder MSV-Fußball gespielt hat, wie zum Beispiel in den ersten 7 Wochen, wo ich gedacht habe, jetzt haben sie es wieder, jetzt ist es wieder. Also wir erinnern uns an einen völlig entfesselten Connor Noss und dann fährst du halt und kannst diese Löcher, die ja völlig verrückt sind und individuellen Fehler, natürlich Bulic kannst du nicht ersetzen.
Ne? Ja, der fehlt extrem.
Der fehlt extrem, das merkt man auch. So als Fighter, als jemand, der vielleicht auch mal im richtigen Moment den Leuten klar macht, worum es jetzt hier geht, weil es ja im Prinzip auch noch eine junge Mannschaft ist, die der MSV hat. Das kannst du dann nicht kompensieren. Und jetzt bin ich gespannt. Du hast das Heimspiel am Sonntag, absolutes Spitzenspiel gegen 60 München. Die kommen mit 6 Spielen in Folge ungeschlagen. Da wird sich entscheiden.
Das Derby gegen Essen.
Und dann das Derby gegen Essen.
Noch Osnabrück anschließend.
Aber das wäre halt der beste Zeitpunkt zu sagen, in Essen, da holen wir jetzt wieder was. Weil wenn du das dann auch verlierst, dann wird das Ding aufreißen.
Ja. Also auffällig ist schon diese Diskrepanz zwischen den Auftritten zu Hause und auswärts. Ich finde schon, dass der MSV in der Offensive deutlich zugelegt hat in der Rückrunde. In der Hinrunde war es ja so, die haben ja extrem von ihrer Kompaktheit gelebt, von ihrer defensiven Stabilität. Und die haben sie ein Stück weit verloren in der Rückrunde auf Kosten der potenten Offensive, sage ich mal. Und da gilt es halt wieder, diese Balance zu finden. Ganz anders übrigens bei Cottbus, ne? Die ja komplett andersrum die Geschichte haben. Aber gut, dazu später mehr.
Ja, was natürlich jetzt ein Faktor ist auch Tordifferenz, müssen wir auch mal drüber reden, ne? Auch so hohe Siege, die haben sich jetzt, also Rostock hat sich jetzt hochgehühnert auf plus 20, bei so vielen Mannschaften, die oben mit dabei sind, ist das am Ende ja vielleicht gar nicht so unwichtig. Duisburg hat sich mit diesen beiden hohen Niederlagen natürlich das ein bisschen kaputt gemacht, Cottbus auch hoch verloren am Freitag, das sind alles so Dinge, da denkst du dir auch, ja, am besten gar nicht verlieren, aber wenn, dann mit einem Tor reicht auch.
Ja, Ferl hat plus 26, das ist wie ein Punkt. Mhm. Ne? So wie es unten bei Aue minus ein Punkt ist. Ne? Also das ist immer etwas, wo vielleicht gar nicht so genau drauf geschaut wird, aber das Torverhältnis, gerade in so einer engen Liga am 38. Spieltag, wenn es dann heißt, die brauchen jetzt noch 2, ne? Holen wir mal 2.
Es gibt leider nicht den Fall, dass aktuell 2 Mannschaften sowohl Hinspiel als auch Rückspiel gleich auf sind. Also, dass sie sich neutralisieren.
Du willst ein Entscheidungsspiel.
Ja, genau. Ich will ja irgendwann mal dieses Entscheidungsspiel haben. Aber wird es wohl auch dieses Jahr nicht geben.
Erklär noch mal, wann das eintritt bei Punktgleichheit.
Boah, jetzt muss ich jetzt zusammenbekommen. Also, wenn Hin- und Rückspiel gleiches Torverhältnis und gleiches Ergebnis im Grunde genommen
aber ist. Aber erstmal wäre ja der Moment, erstmal punktgleich, torgleich, genau. Gleiche Tordifferenz, all das, ne?
Genau, und dann muss Hin- und Rückspiel im direkten Duell muss auch gleich sein. Und dann geht's ins Entscheidungsspiel.
Und zählt da noch die Auswärtstorregelung oder auch nicht mehr? Also würde ein 3-1 und ein 2-0 ist dann ausgeglichen.
Genau.
Also nee, es wäre Hin- und
mehr Auswärtstorregelung. Genau,
das zählt dann doch.
Genau, ja.
Okay.
Ach, Moment, das Entscheidungsspiel. Es gibt es als Hin- und Rückspiel dann.
Nein, nee, die Frage war, wenn 2 völlig gleich sind, okay, und zum Beispiel Aachen hat zu Hause oder Rostock hätte zu Hause gegen Duisburg 5-1 gewonnen, das Rückspiel wäre aber 4-0 für Duisburg gewesen, dann wäre der direkte Vergleich 5-5, dann würde aber Duisburg davor stehen, weil sie auswärts das eine Tor erzielt haben. Da gibt es dann laut Jannik Bakic die Auswärtstorregelung noch.
Die Europapokal-Arithmetik.
Ganz genau. Und das Entscheidungsspiel wäre ein Spiel auf neutralem Boden?
Ich meine ja.
Ja, irgendwo in der Mitte.
Und da muss der Rasen dann natürlich gut sein.
Also Rostock gegen Duisburg findet in Hannover statt, in der Eilenriede, kann ich euch jetzt schon sagen.
Die haben einen neuen Rasen bekommen.
Ja, und dann sprechen wir doch jetzt mal mit einem, der auch mittendrin steckt im Aufstiegsrennen in Liga 3 und der am Wochenende einen Punkt geholt hat gegen die Münchner Löwen. 0-0, hier ist der Cheftrainer des SVW in Wiesbaden, Daniel Scherning. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo in die Runde.
Daniel, der Montag, wie sieht der aus? Mannschaft wahrscheinlich frei und der Trainer nicht.
Doch, der Trainer ist in Paderborn bei seiner Familie. Hat die Kinder heute Morgen fertig gemacht zur Schule und ein paar Dinge, die weg vom Traineralltag heute zu erledigen sind, denen werde ich mich heute widmen.
Hast du dir auch schon frisches Glas gefiltertes Wasser gegönnt?
Ja.
Aus deinem Brita-Wasserhahn.
Ja, den habe ich hier noch nicht. Schönen Gruß an Markus Handkammer, den kann er mir mal hinliefern.
Für Zeit.
Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis der Heimstärke, weil da das Trinkwasser einfach besser gefiltert ist, ne?
absolut. Ja. Das ist das große Geheimnis bei uns.
Aber man merkt, er ist gut drauf. Er hat einen 2-Punkte-Schnitt. Mit dem steigt man auf, das sagt Thomas Wagner immer. Die Verbindung Wien-Wiesbaden und Daniel Scherning, bis jetzt eine sehr positive, oder?
Ja, total. Ich hatte bevor ich zugesagt hatte, echt ein gutes Gefühl, gerade was die Mannschaft betrifft, aber auch die Leute drumherum. Das hat sich absolut bestätigt und ich finde auch nach 15 Spielen kann man da schon eine Tendenz irgendwo raussehen, rauslesen. Und du hast gesagt, irgendwie fast 2 Punkte im Schnitt sind ganz cool und haben uns da oben wieder rangebracht und so ein bisschen in diese Verfolgerrolle dann auch gebracht, in der wir aktuell sind.
Daniel, du hast ja Traditionsvereine trainiert, wo man immer das Gefühl hat, da leidet dann so eine ganze Region mit. Das setzt natürlich auch die verantwortlichen Spieler auch enorm unter Druck. Meine These ist ja immer, wenn Wien aus so einer Verfolgerrolle kommt, wie jetzt gerade im Moment, das ist gut für euch, weil ihr oft so ein bisschen unbemerkt dort agieren könnt. Beschreib uns doch mal Fluch und Segen vielleicht von so einem Standort wie Wiesbaden, der es natürlich auch nicht einfach hat. Mainz, Frankfurt, Bundesligisten, selbst ein Viertligist ist die Offenbach, zieht da noch Leute. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen uns näher bringen.
Ja, natürlich, du hast ja auf der einen Seite vielleicht nicht die Größe des Stadions eines großen Traditionsvereins. Du hast dann vielleicht auch nicht die Auslastung, wie es in Braunschweig hatten oder in Bielefeld oder Osnabrück. Aber das war mir auch vorher klar, dass das ein Faktor ist, der einfach nicht so gegeben ist. Trotzdem finde ich, dass das auch bei Heimspielen bei uns echt eine gute Stimmung ist. Und du hast natürlich dann auf der anderen Seite ja deutlich mehr Ruhe. Du hast diesen Standortvorteil, dass du nicht diesen großen Umfelddruck auf die Mannschaft, vielleicht auch auf die handelnden Personen hast, sondern du kannst dich in Ruhe und fokussiert echt auf die Arbeit auf dem Platz fokussieren, konzentrieren. Und ich glaube schon, dass das auf Strecke ein Vorteil für uns sein kann.
Ist das denn auch so ein Faktor, mit dem du auch spielst in der Kabine, dass die anderen sagen so, ja, die belächeln uns ein bisschen für unseren Standort und für unsere kleine Fanbase, die kommen hier hin und wollen hier einfach nur gewinnen. Spielst du damit in der Kabine, dass du sagst so, ey, die nehmen uns nicht ernst? Kann man das mal als Motivationsspritze nehmen?
Ja, nee, also ja schon, aber nicht auf den Gegner bezogen, die nehmen uns nicht ernst oder so, sondern natürlich, wenn du zu Hause gegen Duisburg spielst und irgendwie 3000 Duisburger sind da im Stadion, dann hast du keine Heimspielatmosphäre und das ist natürlich nicht super toll für so ein Heimspiel, aber auch nicht zu ändern. Und das sind Dinge, mit denen wir umgehen müssen und die wir sicherlich auch in der Kabine thematisieren, aber die, wie gesagt, dann auch mal ein Vorteil sein können. Ist immer die Frage, wie du es auf dem Platz dann umsetzt. Es war wirklich auch vorher so eine Geschichte, mit der ich mich echt viel auseinandergesetzt habe, als das Angebot dann irgendwie auf dem Tisch lag, weil es für mich ja auch was Neues ist. So, wie gehst du in die Heimspiele rein? Wie viel eigene Energie brauchst du in solchen Momenten dann nochmal, die dann vielleicht nicht immer nur über Stadion kommt. Aber ich finde, wenn wir jetzt die Heimspiele sehen, klar, die Ergebnisse passen ja auch, aber dann haben wir da echt sehr vernünftige Leistung gebracht und auch einige Mannschaften geschlagen, die vielleicht dann mit 2.000 oder 3.000 Zuschauern gekommen sind.
7 Heimsiege in Folge, ne?
Mhm.
Der 8. ist dann eingestellter Rekord, Regionalliga-Zeit irgendwie.
Genau, passend dazu sind sie auch in dem Jahr aufgestiegen.
Ha? Was macht das mit dir?
Wie fühlt sich das an?
Ja, es fühlt sich super an, weil ich bin totaler Freund davon oder total überzeugt davon, dass wenn du deine Hausaufgaben zu Hause machst, wenn du deine Heimspiele gewinnst, dass du dann auch deine Ziele erreichen kannst. Egal wie die dann letztendlich auch aussehen, das ist ja von Verein zu Verein unterschiedlich. Jeder fährt sein eigenes Rennen, jeder kämpft da um seine eigenen Ziele, aber irgendwie musst du zu Hause schon eine Macht sein und es ist deine Kabine, es ist dein Stadion, du hast einen kurzen Weg dorthin und das muss man, finde ich, auch auf dem Platz sehen und das haben wir bisher sehr gut gemacht und deswegen freut es mich auch total, dass wir jetzt echt das 8. Heimspiel vor der Brust haben, wo wir den 8. Sieg einfahren können.
Es geht ja auch immer darum, in solchen Situationen die Nerven zu behalten. Da gucken viele dann natürlich auf Routiniers, die das schon öfter durchgemacht haben. Wir gucken aber in Wiesbaden auf einen Torhüter, der 20 Jahre jung ist, Noah Bredar, und teilweise wirklich uns das Gefühl gibt, als wäre der schon Ewigkeiten dabei. Hast du da ein riesengroßes Torwarttalent gerade zwischen deinen Fingern? Was kann man von ihm noch in Zukunft erwarten?
Ja, er ist ein Top-Talent, macht es echt richtig, richtig gut. Muss dazu gestehen, dass ich ihn vorher ja auch nicht großartig kannte, sondern wirklich nur diesen Moment dann auch gesehen habe, wo er in Havel sowas, glaube ich, dann reingeschmissen wurde. Er hat unheimliche Ruhe für einen 20-Jährigen, was ihn ja, was ein Trainer oder ein Torwarttrainer da manchmal, glaube ich, auch ein bisschen ärgert, so in bestimmten Situationen. Aber er hat Ruhe, er hat eine positive Ausstrahlung, er lässt sich durch nichts da aus seinem Ablauf bringen. Und eins muss man sagen, er ist dann auch ein richtig guter Torwart. Also bringt ja auch alles nichts, wenn du die Handschuhe nicht hast, um Bälle zu halten. Sondern die Kombination ist halt entscheidend. Und ich glaube, auch nach Strille da reinzukommen, ist nicht einfach. In einer nicht einfachen Situation damals, im Herbst war es ja, er macht das top. Aber nicht nur er, wenn du siehst, wir haben mit Tim Neubart einen 18-Jährigen in der Dreierkette gehabt. Wir haben mit Justin Janicek, ich glaube, der Junge ist 21 oder gerade 22 jetzt geworden. Und Jordi Gillikens ist auch Mitte 20 erst. Das ist eine sehr junge defensive Reihe, die das jetzt bei 60 München gegen eine routinierte Mannschaft vor 15.000 Zuschauern echt top gemacht hat.
Und irgendwie hast du ja auch eine gute Mischung, weil du hast die Jungen angesprochen. Dann hast du eben einen Kaya, da hast du einen Kreilinger, da hast du einen Fechner, die irgendwie schon seit Jahren auf der Fußballlandkarte sind. Ist es das so ein bisschen die jungen Wilden und die Erfahrenen? Und irgendwie wissen ja auch viele, in Wiesbaden, wie es geht, aufzusteigen.
Ja, total. Ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Du hast Flo Hübner und Sascha Mockenhaupt, die natürlich nochmal deutlich über 30 sind. Und,
dann fast auch so alt wie der Trainer, ne?
Nicht mehr, aber fast, ja. Und die führen natürlich die Gruppe dann auch, gerade Flo Hübner mit seiner Erfahrung, mit seiner Persönlichkeit. Und dann hast du aber viele Jungs, du hast es angesprochen, so in einem richtig guten Fußballalter, Mitte 20, die trotzdem schon viel erlebt haben, aber auch sehr hungrig alle noch sind. Auch das ist ja ein wichtiger Faktor, dass du hungrige Spieler hast. Dazu die Jungen, aber wir haben echt gute junge Spieler aus dem eigenen Stall, aber auch gute junge Transfers getätigt vor meiner Zeit. Und das war wirklich auch einer der entscheidenden Faktoren, weshalb ich mich dann auch im November für wen entschieden habe, weil ich ja da schon auch eine gewisse Überzeugung bei der Gruppe hatte.
Wir schwelgen ja ganz gerne auch mal in der Vergangenheit. Diese Saison haben wir vor allem häufig über den SC Paderborn gesprochen, 2017, 2018, diese Rekordsaison, 90 Tore in dem Jahr geschossen. Du warst damals Co-Trainer unter Steffen Baumgart. Kannst du mal sagen, wie du diese Saison erlebt hast, was diese Gruppe, diesen Flow ausgemacht hat und was man vielleicht auch ein Stück weit auf Wien Wiesbaden dieses Jahr noch übertragen kann?
Das ist schwierig zu vergleichen. Das würde der ganzen jetzigen Mannschaft auch nicht gerecht werden, die wir in Wien haben. Aber das Jahr damals war halt, ja, es war ein brutales Jahr. So Markus Kröschel, Geschäftsführer, Steffen als Trainer und wir als dahinter, als echt super funktionierendes Trainerteam, was die erste Parallele vielleicht dann auch zu Wien ist, weil wir auch ein sehr gut funktionierendes Team haben um die Mannschaft rum. Aber damals, ja, war es so, dass wir einfach mit vielen jungen Spielern aus der Regionalliga mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern in diese Runde reingegangen sind, weil wir ja unheimlichen Tempo-Fußball gespielt haben, ja gerade nach Umschaltmomenten. Dann aber auch kluge Transfers gemacht haben, weil dann auch erkannt wurde, dass sich das Spiel so ein bisschen verändert, dass uns dann mehr der Ball gegeben wurde. So, wir haben Philipp Clement, Marlon Ritter dazugeholt, die dann mit Ball deutlich nochmal stärker waren als die da waren. Und ja, wir haben immer dieses eine Ziel, trotz dessen, dass es, glaube ich, größere Clubs gab mit mehr Kohle und auch mit größeren Namen immer vor Augen gehabt und jeden Tag alles dafür getan, dass wir am Ende oben sind. Das hat sich ja dann auch in dem Jahr am Ende bestätigt mit dem Aufstieg.
Sicherlich auch sehr viel Einfluss von dir als Co-Trainer, wo ich dann natürlich den Spagat finde zu deinem Co-Trainer, Andreas Zimbo Zimmermann, der ja auch lange Jahre Cheftrainer war. Ich kenne ihn aus Rot-Weiß-Oberhausen-Zeiten. Ein super lustiger Typ, aber auch super fokussiert, sehr viel Ahnung vom Fußball. Warum macht dich Andreas Zimmermann zu einem noch besseren Trainer?
Es war echt so das Learning aus der Zeit bei Arminia Bielefeld, wo mir den gesamten Verein, aber vor allem im Trainerteam auch so die Energie gefehlt hat, diese Positivität, du hast gerade gesagt, so ein super oder ein Co-Trainer, der super gut drauf ist. Zimbo hat halt von einem ganz viel Energie und die gibt er halt an jeden weiter. Und das ist seine größte Stärke, die sich gut in dieses Trainerteam irgendwo einordnet, weil wir haben ja dann mit Giuliano Modica auch noch jemanden, der sehr analytisch an Dinge rangeht, der einfach einen guten taktischen Blick hat mit Frank Steinmetz, viel Erfahrung, ganz viele Jahre im Profifußball, eine absolute Ruhe dann auch im Umgang mit der Mannschaft. Diese Kombination, die ist top und die ist schon finde ich auch so ein bisschen vergleichbar mit damals mit der beim SC Paderborn.
Plus, dass er natürlich immer noch unverschämt gut aussieht, ne, der Zimbo.
Du, der macht auch viel dafür. Die Minuten, die der im Kraftraum ist in der Woche, die... Ja,
wartest du auf den Wasserfilter.
Dein Kollege Timo Schulz hat ja relativ früh in der Saison schon gesagt, ja, wenn wir aufsteigen können, klar wollen wir aufsteigen, während alle anderen ja so ein bisschen rumdrucksen. Ihr kommt natürlich aus einer bisschen anderen Situation, weil ihr ja schon auch was aufzuholen habt. Würdest du dich auch zu sowas hinreißen lassen?
Ja, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, wir wollen oder müssen aufsteigen, gar keine Frage. Aber wenn ich gefragt werde, ob ich aufsteigen will und ich sage nein, dann würde ich ja lügen und das würdet ihr mir eh nicht glauben. Also wenn ihr mich fragt, natürlich will ich aufsteigen, deswegen bin ich auch nach Wiesbaden gekommen. Aber man muss, glaube ich, immer auch die realistische Betrachtung der Ist-Situation haben. Die ist, wie sie ist, spannend, aber auch nicht die beste von allen. So, und trotzdem wollen wir es schaffen. Ich habe bis 2028 Vertrag, innerhalb dieser Zeit wieder in die zweite Liga zu kommen.
Wie ist es trotzdem so mit Blick auch auf die anderen Vereine, würdest du sagen, ja, Osnabrück ist wahrscheinlich nicht mehr da oben wegzuholen und dann geht es noch um Platz 2 und 3 und Platz 3 wäre natürlich für Wiesbaden enorm interessant, denn die Relegation, das ist gewohntes Terrain, das können sie. Oder sind alle so eng beieinander, dass eigentlich keiner raussticht?
Ja, Osnabrück hat sich schon einen kleinen Vorteil da verschafft, sind sehr stabil und gerade an der Bremer Brücke natürlich extrem heimstark. Aber noch 9 Spiele zu gehen, also auch sie werden sicherlich noch Momente oder Spiele haben, die sie verlieren. Und dann wird sich zeigen, ob sie nach solchen Momenten dann auch so, weiterhin so stabil sind. Ich glaube, dass keiner jetzt durch ist, aber auch keiner raus ist aus dem Rennen. Und wir haben noch 9 Spiele, das ist noch unheimlich viel. Das sind nur 27 Punkte, da kann noch einiges passieren. Was uns auszeichnen soll, ist, wir wissen, dass ein Rückschlag mal dazugehört, so wie in Saarbrücken. Aber dass wir danach wieder aufstehen und danach ja möglichst dann auch wieder dreifach punkten und kontinuierlich punkten und dann bis zum Ende oben mit dabei sind.
Am Freitag kommt Rostock, das ist ja sicherlich dann auch wieder so ein Stück richtungsweisend.
Ja, absolut. Topspiel. Ich freue mich total drauf. Ich habe der Mannschaft das auch vor 60 gesagt, Jungs. Das sind Spiele, die haben wir uns jetzt erarbeitet. Im November hatten wir irgendwie 3 Punkte Vorsprung auf Aue, auf dem Abstiegsplatz. Jetzt haben wir vielleicht irgendwie so 3-4 nach oben, doppelt so viele Punkte wie Aue. Also lasst uns die Situation genießen. Und trotzdem dann einfach auch die Zielstrebigkeit und die Fokussierung darauf haben, dass wir mehr wollen, dass wir jetzt nicht satt sind, sondern dass wir bis zum Ende oben dabei bleiben wollen.
Eine Sache würde mich noch interessieren zum Abschluss. Man schaut natürlich auch immer noch auf so Vereine, wo du dann mal warst und wo nie Ruhe einkehrt, ist der Eintracht Braunschweig. Ne, das muss man ja wirklich sagen. Da gucke ich dann auch immer drauf, emotionaler Verein. Ich glaube, damals hattest du irgendwie 6 Spiele in Folge gar nicht verloren und dann die letzten beiden. Ne, dann ging es ja, glaube ich, zu Ende. Jetzt haben die wieder den Trainer entlassen, obwohl sie eigentlich in einer guten Position sind, die Klasse zu halten. Ich frage mich eigentlich seit Jahren, was wollen die eigentlich? Wie hast du diese Zeit aufgearbeitet und hast du manchmal auch immer noch Fragezeichen, wenn es um Braunschweig geht?
Ja, ich habe die Zeit schon aufgearbeitet, natürlich auch mit meinem Trainerteam, auch mit Teilen der Verantwortlichen. Das war mir auch ganz wichtig. Ich habe immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu vielen Leuten, die bei Eintracht aktuell arbeiten. Und trotzdem ist es ja so, dass es nicht wirklich richtig in eine andere Richtung geht. Ne? Wenn du überlegst, dass die Mannschaft 4 oder 5 Millionen mehr kostet als im letzten Jahr, dann haben sie sich, glaube ich, auch deutlich mehr erwartet in diesem Jahr. Und klar, vielleicht hat es dann auch irgendwann nicht immer so mit dem Trainer zu tun, sondern auch mit anderen Dingen. Aber das sind Dinge, die müssen dann die Verantwortlichen von Eintracht auch für sich selbst bewerten und entscheiden. Ich mag den Club total, war eine geile Zeit da. Wir haben, glaube ich, im ersten Jahr auch eine Situation gemeistert, die vorher noch keiner geschafft hat. 5 Punkte waren es, glaube ich, nach 12 Spielen und dann den Klassenerhalt frühzeitig gegen Wien Wiesbaden geschafft. Und deswegen blicke ich eigentlich nur positiv zurück und wünsche Eintracht auch, dass sie es heute oder dass sie dieses Jahr frühzeitig in der Liga bleiben.
Aber da haben wir es doch jetzt. Relegation dann wieder gegen Braunschweig. Wiesbaden gegen Braunschweig.
Muss nicht sein.
Muss also, nicht.
Wir gerne, aber wenn es geht, ein anderer Gegner.
Ja, wir geben das weiter an den DFB. Daniel Scherning, Trainer des SVW in Wiesbaden, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für eine erfolgreiche restliche Saison und sind gespannt, wie es am Ende ausgeht.
Und heute gut die Hausaufgaben kontrollieren von den Kindern.
Ja, heute ist Mathe dran.
Dank dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao. Da fühle ich mit. Mathe kontrollieren. gar nicht so einfach.
Du hattest doch für Leistungskurs, du warst doch eine richtige
Kurve. Nee, Grundkurs nur Mathe. Ah, okay. Ja, 15 Punkte zwar im Abi, aber ist so gut
wie nichts. Damals in Lüdenscheid.
Nein, das war in Sundern, im Hochsauerlandkreis.
Da kommt auch Friedrich Merz her, oder?
Aus dem Sauerland. Der kommt aus Brilon, glaube ich, kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Irgendwo, ja, auf jeden Fall auch Sauerländer. Hm? Ja. Uninteressant ist auch Folgendes. Wir blicken mal auf ein anderes Team im Aufstiegsrennen, auf Energie Cottbus, die am Freitag im Tipico-Topspiel in Aachen verloren haben. 1-4. Kleiner Dämpfer. Auf jeden Fall kein Knacks, haben wir gelernt am Freitagabend. Aber dann schon in der Höhe auch eine kleine Überraschung. Wobei Aachen natürlich aktuell ein Team ist, dass, wenn die Saison noch 5 oder 10 Spieltage länger dauern würde, würden die auch oben mitspielen.
Ja, da sieht man mal, wie abhängig auch so ein Fußballspiel von so Momenten ist. Ne? Wo dann im Prinzip, wenn in diesem Moment etwas anderes passiert, als dann passiert ist, kann das ganze Spiel kippen. In der ersten Hälfte beste Chance, Chiarchi an den Pfosten.
Und das Ding, was er drüber schießt.
Genau, das Ding, was er drüber schießt. Also eigentlich zwei Tore, die er macht, gut für den Pfostenschuss, da kann er jetzt wirklich nichts, aber diesen einen Schuss da aus 11 Metern, den hämmert der normalerweise unters Dach und nicht übers Dach. Und dann läufst du in so ein offenes Messer rein, die Aachener völlig entfesselt, sage ich mal, total effizient vom Tor, kriegst du da eine ordentliche Reise, aber trotzdem habe ich keine Sorgen, was Energie Cottbus angeht. Ich habe das Gefühl, bislang haben sie es auch immer geschafft, so einen Nackenschlag dann ganz gut zu verarbeiten.
Finde ich auch. Das hat Peter Wollitz nach dem Spiel auch richtig angemerkt. Sie hatten die ersten Chancen, um in Führung zu gehen. Und du sagst es genau richtig, dieser Butterfly-Effekt, was wäre, wenn sie in Führung gegangen wären. Was schon so ein bisschen auffällt, ist, dass Engelhardt jetzt lange nicht getroffen hat, dass Chiarchi nicht mehr die Chancen reinmacht. Also diese Abhängigkeit von den beiden Spielern ist schon ein Stück weit da. Wir haben ja eben schon über Duisburg gesprochen, dass die eine fehlende Balance haben zwischen Defensive und Offensive. Das ist jetzt bei Cottbus ebenfalls der Fall. Also sie schießen viel, viel weniger Tore als in der Hinrunde. Dafür kassieren sie aber auch nicht mehr so viele, wenn man mal den Freitag ausklammert. In Summe war das jetzt die erste Niederlage 2026, das gehört auch dazu. Ne? Also sie sind schon stabil und ich glaube auch nicht, dass sie sich jetzt davon nicht mehr erholen werden oder so. Also Cottbus, die werden weiterhin oben mit dabei bleiben.
Ja, bin ich vollkommen dabei. Das hat ja gerade auch Daniel Scharning gesagt. Ich glaube, es gibt keinen, der ohne Niederlage jetzt noch durchkommt. Ne? In Cottbus musst du... Aber in Cottbus musst du halt jetzt einfach nur darauf aufpassen, dass du nicht, ich glaube schon, dass der ein oder andere sagt, letztes Jahr haben wir es auf der Zielgeraden liegen lassen. Da spielst du so ein bisschen gegen den Fluch der eigenen Tat an. Letzte Woche habe ich diese interessante Pressekonferenz von Pele Wollitz gesehen, der ja erklärt hat, warum diese beiden Spieler in diesem Spiel vielleicht nicht funktioniert haben, und hat sich ja mit in, und da wurde ja dann nachgefragt, ob das jetzt so Einzelkritik wäre, und da war er ja ziemlich... Ist er ziemlich aus der Hose gegangen.
Das einfach, waren Fakten, ne? Er nennt einfach nur die Fakten.
Ja, klar, er nennt Fakten, aber er nennt sie natürlich teilweise auch in seiner ureigenen Pele-Art. Ne? Er ist einfach, einfach ein geiler Typ, muss ich sagen. Und nach so Rückschlägen heißt es einfach, du musst am besten das nächste Heimspiel gewinnen, damit gar keine Diskussion groß aufkommt. Ne?
Ist ja dann auch gegen Ulm. Ich glaube, mein Hot-Take für Energie Cottbus, Timmy Thiele, der wird noch wichtig. Am Ende der Saison wird Timmy Thiele, der jetzt hoffentlich, ich meine, er wurde eingewechselt, er kam mir mit guter Laune entgegen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Beine sind ein bisschen storchiger geworden. Also da muss er nochmal mit Zimbo in Kraftraum. Nee, aber ich glaube, der wird nochmal, sein Torriecher wird auf gegen Ende der Saison nochmal entscheiden für Energie Cottbus. Und ich freue mich total, wir beide, Veggie, werden nach Cottbus fahren, gegen Rot-Weiß Essen.
Du wirst erstmal saubig in deinem Leben lesen.
Also ich bin sehr gespannt drauf.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass sie nicht aus den Top 2 jetzt rausgefallen sind, weil dann fängt der Kopf möglicherweise wirklich an zu rattern und sich ans letzte Jahr zu erinnern. So ist jetzt erstmal nicht viel passiert. Sie haben jetzt gegen Ulm die Chance, das zu zementieren. Und dann denke ich auch, dass
aber
sie
Tobi,
stabil genug
glaubst
sind.
Glaubst du wirklich, dass das dann ist, dass du als Spieler drauf guckst und sagst 2 und 3? Ich verstehe, was du meinst. Aber guck mal, es geht ja auch um Trends. Ich gehe mal eine Liga höher. Holstein Kiel haben alle die ganze Saison gesagt, ja komm, die werden irgendwo im Mittelfeld landen. Dann hast du gemerkt, die haben letztes Jahr dauernd verloren. Und dann waren sie immer noch überm Strich. Und dann haben sie plötzlich reagiert und jetzt sind sie unterm Strich. Also manchmal sind es ja auch Tendenzen, die du nicht brechen kannst, obwohl der Tabellenplatz für dich noch besser aussieht, als es ist. Also konkret, glaubst du, wenn sie jetzt rausfallen, dann guckt der ein oder andere Spieler verängstigter auf die Tabelle?
Spieler vielleicht nicht, aber im Umfeld entsteht natürlich schon dieser Gedanke. Andersrum, okay. Glaube ich zum Beispiel, wenn wir nach Essen gucken, da reden wir gleich auch noch drüber, ich glaube, für Essen wäre es auch ein ganz enormer Unterschied, ob die auf 1 oder 2 stehen oder auf 4 oder 5. Ich glaube, wenn sie mal ganz oben stehen, dann entsteht auch nochmal vielleicht sogar ein neues Selbstbewusstsein, aber auch nochmal eine neue Erwartungshaltung. Also du guckst natürlich schon da permanent drauf.
Also ich glaube, entscheidend ist, wo stehst du am 38. Spieltag, um jetzt erstmal 5 Euro ins Phrasenschwein.
Und englische Wochen sind
englische
wichtig,
Wochen
ne?
sind ganz wichtig. Aber,
ja, und dass du es in der eigenen Hand auch hast.
In der eigenen Hand. Ich glaube, die einzige psychologische Kiste ist zum Beispiel MSV. Wenn du Ewigkeiten da oben unter den Top 3 bist und dann in der Crunch-Time fällst du da raus, dann geht dir, glaube ich, der Stift. Aber ansonsten...
Ja, aber das würde ja für Cottbus auch gelten, wenn sie jetzt rausfallen würden.
Die sind sie ja noch nicht.
Noch nicht, ja, nee, nee, aber wenn.
Wir reden ja sowieso
nur hier in der Theorie.
Genau.
Und soweit gehört ja auch, dass sie auf einen Gegner getroffen sind mit Alemannia Aachen, der sich ja gerade in der Prime der Saison befindet.
Ich sag mal so, wir hatten einen Moderator da, einen ziemlich angespitzten Journalisten, der dann natürlich auch Mersat Selimbegovic die Aufstiegsfrage gestellt hat danach. Ich rede von Tobi Schäfer.
Zu dem Zeitpunkt waren es 10 Punkte,
genau,
auf Relegation.
Genau, 10 Punkte auf Relegation. Ich sage ja auch, natürlich, dass im Fußball ist alles möglich, aber es geht auch um Platz 4, sind im Landespokal an Fortuna Köln gescheitert. Und DFB-Pokal Money nehmen sie natürlich auch ganz gerne, denn die Wahrheit der Aachener ist, bei allem, was da gerade glänzt, die glänzen, sind ausgeliehen und die werden wahrscheinlich in der nächsten Saison woanders spielen.
Apropos Landespokal, gehen wir eigentlich hin zum Halbfinale, zur Fortuna?
Die spielen jetzt in der Länderspielpause.
Ja, das ist
der
1.4. in Frankreich, der Bucky.
Ja, seinen Schnäuzer irgendwie da irgendwie austragen.
Aber bei Aachen wird ja einer mindestens bleiben, das ist ja Faton Ademi, den haben wir ja am Freitag gehighlightet, wenn man so möchte.
Ja,
Daniel,
das
weiß ich noch nicht, ob der sicher bleiben wird.
Okay.
Wenn der weiter so spielt, dann ist es der nächste Elfausi.
Also wir haben ja Flottis Format gemacht, Who's Next, bei dem ja viele, viele Talente aus der dritten Liga vorgestellt werden, die mal eventuell den Sprung schaffen könnten in ein A-Nationalteam wie Musiala, Woltemade und Co. Der nächste wäre Faton Ademi, der vielleicht, wer weiß, für die kosovarische, sagt man das so,
ja,
Nationalmannschaft spielen könnte, in der WM-Quali. Ja. U21 hat er schon gespielt.
Drücken wir die Daumen, aber Flotti hatte wieder den richtigen Riecher.
Wie sah Flotti aus? Ich konnte das Spiel nicht gucken.
Er sah sensationell aus, muss man sagen. Er hatte aber auch alles dabei, was warm macht. Also hat sich da alle Sohlen und Wärmepflaster reingeklebt an alle Ecken und Enden dieses Astralkörpers, muss man sagen. Und dementsprechend heiß war er dann auch am Mikrofon. Und hat dann am Ende auch Faton Ademi väterlich,
in den Senkel gestellt,
aber freundlich und auch so sein, er ist ja Co-Trainer der U19 von Werder Bremen, hat zu ihm gesagt, hör mal zu, das können wir so nicht stehen lassen, dieses taktische Foul, wo er wirklich mit beiden Händen das Trikot da reißt.
Das Bild des Abends.
Genau, das ist ein bisschen zu viel des Guten und da war der Ademi aber auch demütig und hat da gesagt, hast du recht, stimmt, also ein typischer Flottmann, der ganz viel Liebe gibt, aber auch in den entscheidenden Situationen nochmal auf den Tisch haut.
Tobi,
also,
ist das für dich auch so, wenn du zu oft neben Flotti stehst, kriegt man ja irgendwie fast schon Komplexe, ne?
Fühlt man sich schlecht,
ja. Ja, echt, ne? Also deshalb bin ich auch froh, wenn ich den nur zweimal die Saison sehe oder so.
Also für diejenigen, die das nicht gesehen haben, schaut euch in den Highlights bitte unbedingt mal noch das Spiel an, Aachen gegen Cottbus und dann dieses Foul von Ademi, taktisches Foul irgendwo im Mittelfeld. Chiarchi setzt zum Kontern an, Ademi läuft hinter ihm her und ringt ihn wirklich in allerbester griechisch-römischer Manier zu Boden. Passte ja zu dem Abend, weil er vorher eben dieses Tor erzielt hatte, weil wir über ihn gesprochen haben und dann eben hinten raus hat er gesagt, ja, das war dann irgendwie doch ein cleveres Foul und dann kam eben Daniel Flottmann und sagte, Moment, junger Freund.
Ja, Padawan. Ich finde, er hat ja so ein bisschen was von Michael Ballack, der Faton Ademi. So wie er jubelt, so wie er köpft, wie er, ja, sein Gesichtsausdruck, generell dann das Foul dazu.
Ja, also wie 2002 gegen Südkorea.
Genau, irgendwie hat er was Michael Ballack-mäßiges.
Ja gut, das wäre natürlich, also...
Nur nicht ganz so groß von der Statur her, aber sonst, ja.
Aber Laufleistung, also der erinnert ja schon krass an Elfausi letztes Jahr.
Der dann zu Schalke gegangen ist und da auch überragend
liefert.
Ja. Wir waren eben schon kurz bei Essen, die jetzt auf 3 gesprungen sind durch den Sieg gegen Aue. Ein Sieg, der auch kurz mal wieder auf der Kippe stand, also in der ersten Halbzeit mit 3 Traumtoren innerhalb von nur wenigen Minuten haben sie das Spiel eigentlich früh entschieden. Dann kriegen sie kurz vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer. Dann ist 3-2 in der zweiten Halbzeit und gab es einen Schlüsselmoment, wo Golz herausragend pariert, der wieder im Tor stand, wo du dann gemerkt hast, ah, das lohnt sich dann doch, wenn man einen der besten Keeper der Liga im Kasten hat. Und dann ziehen sie, wie man so schön sagt, das Spiel 4-2 und bleiben oder springen, glaube ich, zum ersten Mal jetzt sogar unter die Top 3. Mhm. Und das ist ja das, was ich eben meinte. Das setzt dann auch nochmal vielleicht eine neue Energie frei, vielleicht aber auch neuen Druck.
Also erstmal ist es für mich richtig entscheidend, wenn du wieder Golds vor der Hütte hast in Essen. Es ist natürlich der herausragende Keeper. Ja, was denn? Kann man doch so sagen, Golds vor der Hütte. Das ist der überragende Keeper der dritten Liga. Da kannst du auch, da will ich auch gar nicht den Ersatzkeepern irgendwas absprechen, aber Golds ist nochmal die Extraklasse. Und wenn du den hast, dann weißt du, da hast du einen klasse Typ hinten drin. Und dann ist, glaube ich, dieses Spiel exemplarisch für die Saison. Ne? Also nicht, du hast alles an Potenzial, du hast da Traumtore, du hast eine Führung und denkst dir so, komm, das kann vielleicht auch nochmal ganz hoch ausgehen und dann zitterst du auf einmal wieder, am Ende ziehst es doch. Man wird nicht ganz schlau, man kann aber immer am Ende sagen, Essen holt dann wenigstens einen Punkt oder gewinnt und ja, jetzt sind sie da, wo sie hinwollen und es wird bis zum Ende, wenn noch eine englische Woche kommt, kommt noch im April.
Nein, ja. Essen mal loch die Spiele weg. Das war unterm Strich ein Zittersieg, muss man einfach so sagen. In der zweiten Hälfte macht Güschmi das Ding rein und nicht an Pfosten. Steht es, glaube ich, 3-3 und dann möchte ich mal sehen, was mit dem Stadion passiert. Das sind dann so Momente, du hast eben bei Cottbus über Momenten gesprochen, jetzt reden wir bei Essen drüber, die einfach dann entscheidend sind im Laufe der Saison. Und ich bleibe weiterhin dabei, die Mannschaften, die die meisten Tore schießen dieses Jahr, werden aufsteigen.
Ja, aber im Moment, die Momente, klar, sind entscheidend, aber das war ja dann ein Moment für Essen. Der hat den ja nicht reingemacht. Ja, ja. Also man muss ja sagen, größtenteils diese Momente gehen dann an Rot-Weiß Essen und deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Aber grundsätzlich muss man eigentlich auch sagen, also ja, ich will jetzt nicht, aber kann man Aue, also da sind ja auch so viele Fehler drin, die du nicht mehr erklären kannst. Also wenn du da nicht dann dieses Spiel am Ende ziehst, dann denkst du ja selber, ob du nicht mehr alle Tasten im Schrank hast. Also insofern bin ich gespannt, wie die nächsten Wochen jetzt aus dieser Position, die hatten ja oft diese Position des Jägers, ja, mit Gier, da zu gucken, wie komme ich da hin. Jetzt bist du da, jetzt musst du mal gucken, wie du das hältst. Ne?
Ich glaube, wichtig ist jetzt auch erstmal mit Ruhe in die Länderspielpause zu kommen und dann wird sowieso nochmal alles irgendwie auf Null gestellt, weil dann bist du weg von diesem Momentum, das, was auch Osnabrück jetzt gerade hat, diesen Flow, der ist dann einfach weg, ist so. Kann man, also weil du einfach nicht in diesem Spielrhythmus dann bleiben kannst.
Naja, wobei eine Woche weiß ich jetzt nicht. Also wenn du dann vielleicht noch einen Ausfall hättest von einem Spielausfall, ich glaube nicht, dass da sowas unterbrochen wird oder sowas, glaube ich nicht. Und ich glaube, Ruhe ist in Essen sowieso was es eigentlich nicht gibt.
Zumindest, also was die Abstiegskandidaten angeht, das hat ja quasi noch damals gemacht, die schalten ja gedanklich auf Null, sagen sich, okay, wir machen jetzt hier keine Tabelle. Tabelle geht jetzt bei Null wieder los.
Damals mit Jena, ne?
Genau, und wir versuchen jetzt einfach, Tabellenführer zu werden in den letzten 8 Spieltagen. Und das muss ja irgendwie das Ziel sein.
Schon bezeichnend, es waren ja viele, oder ein paar hundert Auer-Fans waren ja mit, ich weiß nicht, 200 oder so, die resigniert haben. Es kam kein Support von den Rängen. Ähnlichen Galgenhumor gab es ja dann auch in Ulm, da sprechen wir gleich noch drüber. Also es ist schon eine echt schwere Situation und Christoph Dabrowski ausgerechnet ja auch noch in Essen bei seinem Ex-Club liegt er dann auf einmal 0-3 hinten. Da muss man aber auch dazu sagen, das sind jetzt alles Tore, die auch natürlich jetzt nicht jeden Tag fallen. Ne? Das waren alles Tore, die können auch nicht fallen. Dann geht es vielleicht mit 0-0 in die Halbzeitpause. Und bemerkenswert war tatsächlich, dass sie nochmal richtig dran gezogen haben hinten. Dann stand es ja eben fast 3-3. Und wenn sie dann da mit dem Punkt nach Hause fahren, dann ist alles anders.
Aber so. Tobi, du brauchst halt jetzt auch irgendwann mal wirklich ein Spiel, womit halt eben keiner rechnet. Und deshalb ist der Abstiegskampf auch gefühlt so langweilig. Also die Mannschaft, die sie am meisten wert, ist noch Havelse, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber die haben natürlich auch die schlechtesten Startvoraussetzungen. Aber das ist schon echt, also Dabro in 7 Spielen, 2 Punkte, meinst du, wie frustrierend das für den ist, ne? So ein Kämpfer vor dem Herrn auch als Spieler, für so einen Verein mit der DNA, wir werden uns niemals aufgeben, das ist ja Wahnsinn, er tut mir in der Fußballseele weh.
Und ich verstehe das gar nicht, denn guckt mal, was die anderen machen. Guckt dir mal zum Beispiel den FCS an, der kann sich ja immer noch nicht absetzen. Die zünden da jeden Tag 8 Maggi-Flaschen an, weil ganz ehrlich...
Willst du dich für die ins Feuer legen?
In so eine Maggi-Lache. Die küssen ja alles. Die spielen ja einen Wahnsinn teilweise an Ergebnissen und sind trotzdem mit einem wunderbaren Punktevorsprung da überm Strich. Obwohl die längst hätten von Aue und Ulm ja auch runtergezogen werden können. Regensburg ja auch, Hoffenheim haben wir besprochen und sowas. Die können da rumgurken, wie sie wollen.
Ich habe das Gefühl, 33 Punkte reichen schon. Ich glaube nicht, dass Aue, Ulm, Havelse
sind. Also für mich ist Ulm, Havelse, Schweinfurt sind alle weg. Ich würde bei Aue, würde mich wirklich mal interessieren, wenn sie wirklich mal ein Spiel wieder gewinnen. Weil das kann ja auch mal eine Lawine los. Ulm hatte das ja schon, die haben ja mal ein paar Spiele gewonnen, aber es war nicht nachhaltig. Ob du dann auch als FCS nochmal ans Denken kommst. Aber also Abstiegskampf ist dies ja nicht spannend, muss man echt sagen.
Wir können uns ja die Lage in Ulm mal kurz abholen. Da liegt natürlich auch einiges in Scherben. Erstmal hört der nächste Geschäftsführer schon wieder auf mit Stefan Schwarz. Und dann gab es die Niederlage gegen Ingolstadt mit Alex Küpper, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat.
Abpfiff in Ulm. Die Spieler sitzen auf dem Boden, weil sie ganz genau wissen, das dürfte es gewesen sein. Von den Rängen nur noch Häme, Siegrufe zwischendurch, Spitzenreiterrufe, dazu gefakte Torjubel. Ein stolzer Traditionsklub steht am Abgrund. Es ist schon Wahnsinn, was der SSV Ulm für eine Geschichte schreibt. Der doppelte Aufstieg, gefolgt vom wahrscheinlich doppelten Abstieg. Wenn man hier in die Gesichter blickt und die Körpersprache interpretiert, dann gibt es hier kaum einen, der wirklich noch echte Hoffnung hat, dass das Ganze noch irgendwie gerettet werden kann. Es sind traurige Tage für den SSV Ulm nach dem Debakel in Schweinfurt. Die nächste Niederlage. Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit auf den Rängen. Tja, und dann scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Ulmer Abstieg in die Regionalliga beschlossene Sache ist. Es sind heftige Momente hier in Ulm. Ich hoffe, bei euch in Köln ist die Stimmung ein bisschen besser. Schöne Grüße.
Ja, super skizziert. Das tut einem natürlich vor allen Dingen leid. Ich meine, wir haben sie ja dann auch kennengelernt, die Ulmer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drumherum, die sich ja wirklich in jeglicher Lage entweder vom Regionalliga-Aufstieg bis in die zweite Liga und jetzt auch wieder zurück den sogenannten Arsch aufreißen, da alles geben, alles machen. Es wurden einfach auch von anderen zu viele Fehler gemacht. Ich glaube, das ist etwas, wo man sieht, wenn man zu schnell wächst und dann zu viel will oder vielleicht gar nicht genau weiß, was man hier macht, dann kriegst du die Quittung. Und dass du natürlich als Ulm, die ja sowieso schon gebrandmarkt sind, auch mit unfassbar vielen Nackenschlägen in der Historie, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt, das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis man sich davon wieder erholt.
Ja, oder? Vor allen Dingen, wir waren ja letzte Woche mit einem guten Freund von uns was trinken. Wir hatten die Frage, nenne alle 15 Europapokal-Finalisten. Wir haben ja damals ein Trikot mal. Wisst ihr noch, wo der 60-Fan, der kommt nur auf 14 Vereine, die mal im Europapokalfinale standen. Und der Freund von uns hat den SSV Ulm als Europapokal-Finalteilnehmer damals aufgezählt. Da sieht man mal, was die für eine Tradition haben. Ja. Das ist kein Witz. Ihr guckt mich an, als wenn ich ein Auto wäre. Aber es ist ja ein Wahnsinn, dass die zweimal in ihrer Historie so einen Durchmarsch schaffen, auch wie damals in die Bundesliga und dann so abrauschen. Das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Ich glaube, dass dieses ganze Umfeld einfach mit Erfolg im Fußball nicht umgehen kann. Das muss man leider so sagen. Und was da für Fehler gemacht wurden, das ist ja, da könntest du ja Bücher drüber schreiben.
Ja, du darfst einfach nicht, wenn du schon mal in der zweiten Bundesliga warst, heutzutage darfst du einfach nicht mehr runterrauschen bis in die vierte. Mir tut es immer total leid für die Fans und vor allem für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, weil für die ist ja so ein Abstieg richtig bitter. Ne? Die Spieler finden auf jeden Fall irgendwo wieder einen anderen Verein, bleiben vielleicht auch, wer weiß.
Was die da ein VIP-Zelt hingebaut haben, das ist ja auch, ne? Also das ist ja für was ganz anderes ausgerichtet. Da ist ja, kannst ja nicht sagen, wir steigen jetzt direkt einfach wieder auf. Also Regionalliga ist wirklich ein richtiger Cut.
Ja, wie gesagt, da hast du keine einheitlichen Bälle, da spielst du auf Kunstrasen, auf Naturrasen, auf Asche, das ist was ganz anderes, ne? Da musst du erstmal wieder rauskommen.
Mit Trainer, Manager, Spieler und Kapitän Joe Reichert wird es wieder hochgehen. Ja, tut mir total leid, aber es müssen Leute absteigen und da kannst du jetzt wirklich nicht davon sprechen, dass das nicht verdient ist. Ne? Also.
Ich meine, da ist auch viel passiert, ne? Dass sich dann da irgendwie vier Leute das Kreuzband reißen, ist dann auch was noch dazu
beiträgt. Also ein Vorbote, ne?
Dann geht es dann in Richtung, da kannst du es nicht mehr aufhalten.
Ich werde sie als Spitzenspatzen in Erinnerung halten.
Wir gehen mal wieder dahin, wo die Laune besser ist und kommen zu einem Mann, wo wir sagen können, wo er ist, ist oben.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch, denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Wobei, wo er ist oben, stimmt nicht. Wo er ist Ohm, müsste man ja sagen, weil er mit seinem E-Auto, ihr da oben, macht doch, was ihr wollt. Stefan Fuckert war für uns wieder im Außendienst mit seinem E-Auto in Osnabrück, da wo sie eben aufsteigen können. Er kann besonders gut aussteigen aus seinem Auto und dann mal so ein bisschen die Stimmung abgreifen. Und das hat er in Osnabrück nach dem 4:1 gegen Mannheim getan. Er hat gecheckt, wie elektrisiert da alle sind, dass es bald vermutlich wieder in die zweite Liga geht.
Jungs, muss euch mal stören. Ey, 7-mal ist der VfL in die zweite Liga aufgestiegen. Wie viele Aufstiege hast du mitgemacht?
Ich habe tatsächlich 4 Aufstiege mitgemacht von den ganzen.
Ehrlich, welche waren es? Weißt du noch die Jahreszahlen?
2007, 2010, 2019 und
2026.
Ja, nein, das ist ja der nächste, der jetzt kommt.
Also wäre das dann in diesem Jahr dein fünfter?
Das wäre der fünfte Aufstieg, ja. Ich kann es auch nicht glauben, ich bin 30.
Welcher der Aufstiege war am schönsten?
90 plus 6, hundertprozentig. 90 plus 6 gegen Dortmund. 2-1 gewonnen. Geisteskrankes Spiel. War mega.
Magenta ist hier.
Magenta.
Wie lange gehen Sie schon zum VfL?
Seit einigen Jahren, ja.
Seit einigen Jahren.
Der Woche. Der Funker der Woche, richtig.
Ich kann ein Interview machen.
Ja, sicher, komm mit dabei.
Bist du mit E-Auto da?
Ich bin mit dem E-Auto, das steht vorne an der Ladesäule. Aber ihr dürft nicht aufsteigen, Mann. Da haben wir weniger Stadien mit Ladesäulen.
Grüß Veggie und den Strassi.
Kannst du direkt durchgeben.
Schöne Grüße an Veggie und Strassi.
Spitzenreiter, hey, hey. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey. Hey!
Welcher Aufstieg hat sich am schönsten angefühlt für dich?
Der jetzt kommt. Wenn man heute die Stimmung sieht, denkt man, so kann es sich anfühlen.
Der gegen Dortmund 2 natürlich und der dies Jahr.
Ah, und wie wird der sich anfühlen?
Dies Jahr genauso mal wie die Male davor. Wunderschön.
Wir steigen auf! Wir steigen auf!
Das sind die besten Magenta!
Ich werde den Aufstieg feiern wie die letzten Male. In der Innenstadt nach dem Spiel. Wir werden natürlich einige Spieltage vor Ende aufsteigen und dann, ja, feuchtfröhlich.
Wie feierst du den Aufstieg 26?
26 werde ich den Aufstieg sehr flüssig feiern, mit sehr viel Bier in der Altstadt mit all meinen Freunden, und ich freue mich riesig drauf. Obwohl ich auch schade finde, dass man dann nicht mehr der Magenta-Familie angehört in der zweiten Liga.
Ist doch nicht schlimm, da können wir ja alle privat kommen. So Straßburger, Barkic, ja, Schäfer. Klar.
Und da würde ich sogar Streuselkuchen ausgeben.
Nein, ja, wirklich?
Sicher. Ja, klar. Ja, klar. Für die ganze Mannschaft, Podcast bei uns zu Hause, Streuselkuchen, Bier, alles auf mich.
Ja, freuen wir mal die Jungs. Kommt ihr?
Ja, natürlich. Ich war, glaube ich, noch nie in Osnabrück in der Altstadt.
Nicht?
Nee, ich bin immer im Stadion und Bahnhof, und mehr habe ich da noch nicht.
Es wohnen die glücklichsten Menschen in Osnabrück, Umfrage.
Das haben wir gehört. Mhm. Das haben wir gehört.
Sehr selbstbewusst, die Fans da, ne?
Absolut.
Ich habe auch gedacht, kommt mal auch einer, der sagt, ja gut, jetzt müssen wir mal gucken. Aber nee, warum? Das macht Euphorie mit einem. Das ist doch auch schön, oder?
Ja klar, so muss es ja sein. Ja. Apropos Euphorie, wenn du mit mir heute noch eine Euphorie in den Frage der Woche haben möchtest, sollen wir die vorziehen, oder?
Musst du los?
Heute, ich war lange nicht mehr, dass ich los musste, aber ja, heute muss ich mal los.
Wie,
ja.
Wie lange hast du noch?
4 oder 5 Minuten.
Oh nee, dann müssen wir natürlich Gas geben.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um den Fußball oder die dritte Liga. Kommt von euch, wir versuchen sie zu beantworten. Dementsprechend, wir kennen die Fragen natürlich nicht. Schickt uns doch die Fragen per Sprachnachricht an das 4:3 Handy. Die Nummer steht wo?
Dirk Jochum hat die Nummer.
www.dirkjochum.de.
0151 weiß ich noch.
Irgendwie so.
Shownotes.
Guckt doch einfach da mal nach.
Leona.de.
Und dann versuchen wir, eure Frage zu beantworten. Heute dreht es sich dann um diese Frage.
Hallo, liebes 4:3-Team. Hier ist Christian aus Duisburg. Und meine Frage der Woche dreht sich um das Topspiel am 29. Spieltag, nämlich Hansa Rostock gegen meinen Club, den MSV Duisburg. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, welche Trainer haben seit 1990 sowohl den MSV Duisburg als auch Hansa Rostock trainiert. Und zwar ligaunabhängig, also in der ersten, zweiten oder dritten Liga. Viel Spaß beim Kombinieren, ganz liebe Grüße, und die Antwort kommt sogleich.
Ewald Lien.
Pavel Dotschev.
Friedhelm Funkel.
Ewald Lien, Friedhelm, Pavel. Warte mal, hier, wie heißt er denn? Der Carsten Baumann?
Carsten Baumann. Gut.
Hat er gesagt, wie viele es waren? Nee,
das nicht. Seit den 90ern, ne? Mhm. Bis heute.
Uwe Reinders, hat der nicht auch mal in Duisburg trainiert? Der war auf jeden Fall bei Rostock. Ich glaube, ja.
Was ist denn einfacher, die Rostock-Trainer durchzugehen, oder? Oder die Duisburg-Trainer durchzugehen? Ich weiß nicht, wo weniger waren. Das Rudi Bommer hat nicht Hansa Rostock
Juri
trainiert,
Juri Schlünz,
ne?
Nicht.
Frank Wagelsdorf nicht.
Andreas Zachhuber, war der mal in Duisburg?
Würde ich sagen, nee.
Ja, glaube ich nicht. Das war der damals sie gerettet hatte.
Ilja Gruev? Nein. Ne?
Frank Pagelsdorf?
Thorsten Ziegner.
Frank Pagelsdorf war nicht in Duisburg, nee, ne?
Auch nicht.
Ne?
Wie viel haben wir schon?
5.
Peter Vollmann, war der mal in Duisburg?
Würde ich sagen, nee.
Nein, würde ich nicht sagen. Nee.
Jörg Berger?
Gott, Jörg Berger war nicht in Duisburg.
Jörg Berger war Schalke, ne?
Mhm. Naja, aber dass er vielleicht mal der MSV gerettet hat oder so, nee, aber denke ich auch nicht. Vielleicht haben wir es auch
Dieter
schon.
Dieter Eils war auch nicht in Duisburg?
Nee.
Dieter Eils?
War Trainer in Rostock.
Trainer in Rostock,
echt?
Ja. Der war ja mal erfolgreicher U21-Nationaltrainer lange Jahre, Dieter Eils damals.
Mhm. Eisendieter.
Aber fünf haben wir
ja schon. Ich glaube, wie viel soll es denn sein?
Dann machen wir die fünf. Lien, Funkel, Pavel, Baumann und Uwe Reinders.
Uwe Reinders, ich meine, der wäre auch mal in Duisburg gewesen, ja?
Okay. Loggen wir ein, hier kommt die Antwort.
Ja, ich bin gespannt, ob ihr wirklich auf alle gekommen seid, denn es sind dann doch ein paar mehr Trainer, die bei beiden Vereinen tätig waren. Und zwar Uwe Reinders, Ewald Lienen, Friedhelm Funkel, Carsten Baumann, Pavel Dotschew. Ja, und dann gibt es noch einen sechsten Trainer, auf den ihr vermutlich nicht gekommen seid. Ich habe ihn auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nämlich Uwe Speidel. Der war Co-Trainer beim MSV Duisburg und bei Hansa Rostock und saß für beide Vereine jeweils ein Spiel als Interimstrainer auf der Bank, bevor dann ein neuer Cheftrainer übernommen hat.
Ein Spiel zählt nicht, aber ganz ehrlich, Gänsehaut.
Also da sage ich jetzt aber wirklich, also da gebe ich uns jetzt wirklich die Note, das sind 14 Punkte, ein weniger als du beim Mathe-Grundkurs in Sundern, weil es war einfach alles richtig beantwortet und das andere wäre dann der 15. Punkt gewesen.
Uwe Speidel.
Weiß ich nicht, ob ein Interimspiel reicht.
Doch, Chef, das wäre dann 15 gewesen.
Dann hätte er aber sagen sollen, der auch mindestens ein Spiel gemacht hat.
Der hätte sagen müssen, 5 plus eine ganz besondere oder wie Tobi Schäfer damals beim mündlichen Abitur. Wie ist deine Mathelehrerin damals, die du beeindruckt hast?
Er hat einen Lehrer.
Ah, okay.
Alois Hatting.
So, Alois Hatting, ich muss zum Flughafen. Ne?
Also. Peggy, servus. Geil. Uwe Speidel. Kenne ich gar nicht. Muss ich dazu sagen. Ja, was haben wir noch?
Weg ist er.
Was wir noch haben?
Nach dem Triumph.
Den Ausblick auf das kommende Wochenende.
Noch den Aufreger der Woche. Wir hatten doch noch mit Michael Wimmer einen Trainer, der die Liga so plötzlich verlassen hat.
Ja, aber da kann man kurz sagen, dass ich selten sowas Verrücktes gehört, gesehen habe, wie diese Situation. Man weiß natürlich nicht, ob da irgendwelche privaten Gründe. Also er wollte ja unbedingt in die Nähe der Family. Die ist jetzt wieder weit weg. Keine Ahnung, da möchte ich ja überhaupt nichts spekulieren. Wenn es daran liegt, dann ist es so. Aber grundsätzlich, wenn man hört, er hat schon lange oder länger um die Freigabe gebeten in der Rückrunde, dann verstehe ich als Jan Regensburg nicht, dass man sagt, wir wollen einen Trainer hier, der sich zu 100% der Aufgabe verschreibt. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, kann mir aber jetzt vielleicht auch das eine oder andere so in der Rückschau erklären. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl immer, dass Wimmer da brennt für diese Aufgabe. Vielleicht hat er auch für sich selber gesagt, ganz ehrlich, ich will gar kein Cheftrainer mehr sein. Co-Trainer ist mir lieber. Ich hätte es jetzt auch absolut verstanden, wenn er sagt, so, ich gehe jetzt in die Bundesliga oder was weiß ich, in welche erste Liga. Aber jetzt bei einem abstiegsgefährdeten Zweitligisten, der Co-Trainer von Tim Walter in Kiel, ja.
Also ich war total irritiert, als die Meldung kam, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Fall mit Daniel Scherning damals, als er von Osnabrück zu Bielefeld gegangen ist. Das war aber ein ganz anderer Fall, weil er einfach dann Cheftrainer wurde bei einem Zweitligisten.
Genau.
Und also ich hatte schon die Saison den Eindruck, dass Michael Wimmer sich diese Aufgabe vollends verschrieben hat da in Regensburg. Aber ich finde, du verlierst total die Glaubwürdigkeit als Trainer, wenn du auf einmal sagst, ja, jetzt lasse ich hier alles stehen und liegen, nur weil da mein Best Buddy Walter in Kiel da einen Job bekommt, mache ich da den Co-Trainer. Also ich finde, das wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf Michael Wimmer und ich wäre als Spieler und auch als Vereinsmitarbeiter zu Recht total enttäuscht, weil dieser ganze Verein richtet ja die ganze Saison auf den Trainer aus. Also alles Mögliche, das ist der wichtigste Mann im ganzen Verein, da werden Spieler geholt, da werden Trainingslager geplant, so wie der Trainer das möchte und von jetzt auf gleich sagt er für einen, in Anführungsstrichen, leicht besseren Job, weil das wahrscheinlich zweite Liga ist, ich bin weg. Also ich bin
ja
sehr enttäuscht.
Aber es stecken ja wahrscheinlich viele Dinge dahinter. Es ist ja vielleicht nicht nur der bessere Job, sondern es sind eben persönliche Gründe, die dann bei Amtsantritt in Regensburg offenbar noch keine Rolle gespielt haben. Fakt ist nur, wenn er sich bewusst dafür entschieden hat, ich möchte eigentlich lieber in der Rolle des Co-Trainers weiterhin agieren, dann ist es in Ordnung, weil als Cheftrainer wird es jetzt natürlich schwer. Da wird er natürlich jetzt nicht mehr irgendwie das Vertrauen bekommen von jemandem. Aber vielleicht will er es ja auch gar nicht.
Es ist keine repräsentative Umfrage, die ich gestartet habe, aber ich habe natürlich mit dem einen oder anderen, ob Spieler oder Protagonist, drumherum einfach mal gefragt, was macht das für einen Eindruck, und ich sag mal so, wird schwer für ihn nochmal als Cheftrainer in der Profiliga in den nächsten Jahren.
Auch als Co-Trainer verlierst du doch da total die Reputation, weil die Spieler in Kiel haben das ja auch mitbekommen. Die finden das doch auch komisch, oder?
Weiß ich nicht.
Ist naja, wenn du dich bewusst dazu bekennst und sagst, ich mag dir nicht die Rolle des Cheftrainers, sondern ich möchte gerne lieber in der zweiten Reihe stehen, wenn du das auch so kommunizierst und dann gute Arbeit leistest, daran wird er natürlich jetzt gemessen, ne? klar, jetzt strengen sich vielleicht in die dritte Liga ab, dann weiß man auch nicht, geht es dann überhaupt weiter dann da in der Konstellation oder ist es dann wieder auch vorbei, aber ja, es steckt immer sehr viel mehr dahinter, als wir alle wissen, deswegen muss man, glaube ich, da vorsichtig sein mit einer Vorverurteilung, klar ist aber, natürlich werden wir ihn als Cheftrainer nicht mehr sehen.
In dem Zusammenhang nochmal herzlichen Glückwunsch auch an Marian Wilhelm und Sabrina Wittmann, Vertragsverlängerung bei beiden.
Das steckte dir tief drin, das wollte sie. Wittmann ist ja schon ein paar Wochen her, oder?
Letzte Woche, ja, haben wir liegen lassen.
Na gut.
Aber
Gratulation.
In dieser Kombination dachte ich mir mit Marian Wilhelm jetzt auch, ja, es bleiben auch Trainer in dieser Liga.
Ja, und die Fick spielt nächsten Sonntagabend ja gegen Rot-Weiß Essen, das Zünglein an der Waage sozusagen. Ne?
Mhm. Bist du da?
Nein. Achso. Wollte ich nur sagen, finde ich interessant. Also,
ist ein galanter Übergang zum Ausblick.
Ja, aber auch die Geschichte, also die letzten Jahre hat auch gezeigt, wie oft sind Aufstiegsaspiranten oder teilweise Favoriten dann in den Höhenberg gefahren und haben da ihre Träume platzen sehen.
Kaiserslautern damals.
Zum Beispiel.
Da ist ja kein Traum geplatzt. Nein, sind noch in der Relegation eigentlich.
Antwerpens Traum ist schon geplatzt.
Osnabrück hat da auch gewonnen. Und ist da mit hier Simakala, Tor des Jahrzehnts im Grunde genommen.
Gegen
weißt
alle.
Du noch?
Ja, ja, gegen jeden.
Ja.
Ja. Bah, Mwaka, Sima. Aber er hat ja nicht das Tor gemacht, er hat es vorbereitet.
Genau.
Denn gemacht hat.
Boah, wer hat das
keine
Tor
Ahnung.
Gemacht?
Keine Ahnung.
Wer hat das Tor gemacht?
Und allerletzter Spieltag, glaube ich, Viktoria gegen Duisburg, glaube ich. Kann das sein? Am 8.
Ja, das kann sein, ja.
Wahnsinn.
Das klingt ja auch lustig.
Das checke ich schnell.
Wir denken nur von Spiel
zu Spiel.
Da kann
man ja jetzt tatsächlich auch schon mal, weil wahrscheinlich wird die Entscheidung ja am letzten Spieltag fallen.
Ferl spielt zu Hause gegen die Löwen, das habe ich schon geguckt. Weil ich am kommenden Samstag in Ferl bin.
Das ist wirklich brutal interessant. Also da zu erfahren, wo stehen wir jetzt hier? 38.
Genau.
Saarbrücke, also Rostock in Saarbrücken. Mhm. Ne? Dann Osnabrück bei Stuttgart 2 in Groß-Asbach. Gut, da könnten sie natürlich eine Party feiern. Essen in Ulm, die dann, ja.
Können sie Bazzoli direkt mitnehmen wieder.
Regensburg-Cottbus, okay. Duisburg hat ein Heimspiel gegen die Fick.
So. Ach, so rum war es, ja. Genau. Wiesbaden gegen Hoffenheim?
Im Prinzip viele, die mit einem Auswärtsspiel.
Warum? Der SC Fair steigt zu Hause auf.
Ja, ja, ich sage aber Rostock, Osnabrück, Essen und 60 auswärts. Was sagt uns das? Nichts. ich bin am Sonntag bei Duisburg gegen 1860 München. Freue mich drauf.
Hatte heute Morgen schon Kontakt mit Tim Vorberg, der die Sendung plant. Kannst
Tim Vorberg, ja, ja. Hat mir schon.
Super. Ja. Schön. Dienst Geburtstag.
Ennerts. Mhm.
Sonntag, 4 Aufstiegskandidaten. Ich habe ein freies Wochenende.
Ich bin am Samstag bei Ferl gegen Saarbrücke.
Ja, und Veggi hat gesagt, er ist in Wiesbaden gegen Rostock.
Genau, Freitagabend. Typico Topspiel.
Ja, dann wünschen wir uns eine schöne Woche.
Danach sehen wir uns doch mal wieder und dann ist erst Pause.
Genau.
So schaut's aus. Fertig.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3.
Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja,
genau.
Ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.